Hallo Selal, du hast dich heute hier eingelassen auf eine kleine Tarotlegung. Was ich dir vorher nicht ganz verraten habe, das Deck ist auch von der Symbolik personalisiert ein wenig auf dich, um eine bessere Verbindung herzustellen.
Verstehe.
Und bevor wir jetzt anfangen, gibt es drei Fragen an dich einmal.
Bevor wir anfangen, würde ich noch gerne kurz hier aus so Gründen der spirituellen Hygiene muss ich das jetzt laut aussprechen, weil a spell is a spell because you spell it out. Und jedes Wort ist, ne? Ich nehme die Lesung nicht an, aber ich mache das jetzt aus Performance-Gründen. Also es ist so eine Tarotkartenlegung in Effigie, wenn man so schön sagen würde, in der Dramatik. Aber ich kann das eben genau aus Gründen der spirituellen Hygiene nicht annehmen, weil es ja auch was Persönliches und wir kennen uns nicht so gut und wer dir die Karten legt. Aber ich bin trotzdem gespannt und ich will mich trotzdem darauf einlassen und das auch ernst nehmen. Und vor allem jetzt, da du meinst, dass die Karten personalisiert sind. Okay, let's see. Das war mein kleiner Einschub. I rebuke this dark magic. Okay.
Natürlich ist angenommen und angekommen. Ich werde das berücksichtigen. Und die erste Frage, die ich dir an der Stelle stellen würde, was war dein letzter Erfolg?
Ich möchte nicht allzu sehr darauf eingehen, was für eine Situation das war, aber als ich jemandem mit etwas weitergeholfen habe, als die Person das nicht selber machen konnte, das war ein guter Erfolgsmoment. Ich bin da so ein bisschen, ja, Erfolg ist bei Karriere und so anderen Sachen, who cares, aber so, das war ein Erfolg, finde ich, für mich persönlich.
Schön. Und die nächste Frage wäre, was war die letzte Lüge, die du erzählt hast?
Ich lüge eigentlich nicht, glaube ich. Aber wenn es so White Lies sind, wahrscheinlich als ich meiner Mutter gesagt habe, nee, das war auch keine Lüge, weil der Telefonempfang da tatsächlich abgebrochen ist. Aber was war die letzte Lüge, die ich erzählt habe? Ja, wahrscheinlich, als ich gesagt habe, ich kann nicht zu der Function kommen, weil ich habe irgendwie Bauchschmerzen oder irgendwas. Ja, auch nicht cool. Ich bin gegen's Lügen. Sehr. Ich versuche es nicht zu tun.
Gut, und dann noch, was war die letzte positive Überraschung, die du erlebt hast?
Als mir eine Freundin, zu der ich lange, also jetzt so anderthalb Jahre irgendwie den Draht verloren habe. Also wir hatten nicht Streit, sondern es war so, okay, Beziehungspause, aber sie hat sich bei mir gemeldet und hat geschrieben, ich vermisse dich. Und das war eine schöne Überraschung. Ich habe sie auch vermisst.
Reunion.
Ja.
Unter dem Motto kannst du jetzt einmal die Karten abheben.
Teilen?
Mhm. Und dann darfst du jetzt erstmal deine Frage nennen.
Kann ich die Karten ein bisschen anordnen?
Gerne. Damit sollte deine Energie jetzt auch gut im Kartendeck sein.
Meine Frage.
Ist schwer, die Zukunft zu befragen.
Ja, ich habe auch keine Erwartungen oder Fragen an die Zukunft. Ich mag, also es soll ja eher auf einen zukommen, die Zukunft. Ja, ich glaube, meine Frage ist, ob ich einen Animal Companion haben werde.
Gut, dann kannst du jetzt einmal mit deiner Hand über das Kartendeck fahren und drei Karten verdeckt raussuchen.
zu dir oder zu mir?
Zu dir.
Okay.
Dann werde ich jetzt die erste Karte, die Karte der Vergangenheit, aufdecken. Das ist die 7 der Stäbe. In unserem Fall sind diese Stäbe Lucas Scott aus One Tree Hill, der mir hier begegnet. Und
ich liebe ihn, er ist so hot.
Neben seiner Schönheit bringt er gleich auch noch eine Hingabe mit sich, um quasi Beziehungen zu pflegen und auch, selbst wenn Rückschritte kommen, immer wieder auch die eigenen Emotionen zu befragen und zu schauen, wo es für einen hinführen soll, selbst wenn man Fehler macht. Und das ist schon mal ein erstes Indiz, dass auf jeden Fall eine Bindung zu einem anderen Wesen aufgebaut werden könnte. Und an dieser Stelle würde ich dann jetzt die zweite Karte, die Karte der Gegenwart, aufdecken. Das Gericht, hier in unserem Fall ein altbekannter Theaterkritiker auch. Mir ist jetzt gerade spontan sein Name entfallen, muss ich gestehen. Vielleicht ist er dir bekannt?
Nein. Ich bin noch die schlechteste Theater, nicht Macherin, aber der schlechteste Theaterscholar, den es gibt. Ist das Heiner Müller?
Nee, er war wohl so während der Weimarer Republik einer der ersten, die den Berliner Feuilleton geprägt haben auch. So viel erinnere ich noch. Mhm. Und so bringt er eben über sein Urteil, über diese Gerichte auch, also es ist vor allem ein Generationsunterschied, der sich aufmacht zu uns, und es ist ein Zeichen des Wandels auch damals gewesen im Umgang mit Kultur. Und insofern würde ich hier klar verstehen, dass dein Animal Companion dir in einer Zeit begegnen könnte, vielleicht die sich jetzt auch gerade stattfindet in der Gegenwart, in der viel sich bei dir verändert und dieser Animal Companion diesen Wandlungsprozess begleiten wird, eventuell.
Schön, das ist schön.
Und jetzt die dritte Karte, die Karte der Zukunft.
Das ist
der Mond.
Ich liebe den Mond.
Und der Mond ist hier in unserer Version ein Internetfoto, wo ein Werwolf sich das Hemd von der Brust reißt. Also ein sehr eindeutiges Zeichen noch der Entblößung auf gewisser Weise, aber auch eben die Möglichkeit haben, seine wahre Form auszuleben. Und natürlich ein sehr klares Indiz, für welches Tier es eventuell sein könnte.
Bitte, ich mag Hunde nicht. Ich liebe alle Tiere. Aber ich bin ein Katzenmensch. Ich reagiere sehr allergisch auf Katzen. Aber ich habe zwei wundervolle Katzen, die jetzt bei meiner Mutter leben, eben weil ich so asthma-allergisch auf die reagiere. Und Katzen haben, also diese Animal Companions, wo ich denke, dass es vielleicht die Vergangenheit, haben mich so gelehrt, dass manchmal sind Dinge, die du liebst, nicht gut für dich. Und manchmal muss man sie so mit Abstand als Konzept gut finden. Und so Hunden gegenüber, die sind irgendwie gar nicht meine Tiere. Ich liebe alle Tiere, ich liebe alle Geschöpfe Gottes. Aber okay.
Nee, ich glaube, ich könnte mich sonst auch auf ein Konzept einer Werkkatze einlassen.
Die sind oder auf einen Werwolf, Team Jacob.
Das ist eine Ansage natürlich.
Mein Animal Companion ist... Ich möchte jetzt keine doppeldeutigen Jokes. Ich meine, ich bin ja auch nicht weiß, aber so White Women and Dogs. ja.
Du überrumpelst mich zugegeben mit deinen Deutungen etwas, aber es ist ein überzeugendes Konzept und ich kann mich durchaus darauf einlassen. Das geht einher mit der Deutung der Karten. Dann würde ich sagen, haben wir damit unsere erste Deutung abgeschlossen. Bist du bereit für eine nächste Frage?
Ja, kann ich mir die kurz angucken?
Natürlich, gerne.
Und ich bin auch noch nicht so ready. Ey, Luke ist so hot. Ich habe letztens die erste Staffel von One Tree Hill. Ist immer die most nonsense, die dümmste Serie, die man sich vorstellen kann, weil nichts passiert. Und so alle Plotlines recyceln sich die ganze Zeit. Und dann, also, aber so zum Ende werden die auch so cracked out, wie so, dass so ein Herz, so ein Donor-Herz, so ein Transplantat von einem Hund gefressen wird.
Die Zeichen.
Also ein Hund frisst das Herz. Okay, und das Gericht, Mond ist meine Lieblingskarte. Ich liebe auch den Mond als Konzept für Weiblichkeit.
Noch kurz zu One Tree Hill. In meiner Recherche habe ich auch kurz so eine Zusammenfassung gelesen. Und ich saß wirklich, also alle zwei Artikel weiter haben sie sich wieder getrennt, ja, und sind wieder zusammen und wieder getrennt.
Und vor allem, die Serie ist so pro Teenage Pregnancy und Marriage. Die heiraten halt alle mit 18 und kriegen so Zwillinge mit 18. Und dann so der Vater von Lucas und Nate, der hat so, die sind ja so Irish Twins, die wurden so innerhalb eines Jahres voneinander geboren. Als er mit 18 zwei verschiedene Chayas geschwängert hat, und das ist so der Impetus, der das so, also so die emotionale Ökonomie von One Tree Hill ist so, fußt so total auf so Teenage Pregnancy, pro Teenage Pregnancy und Marriage. Okay, die zweite Frage. Wo, also vielleicht kann ich so Two-Parter stellen? Okay.
Wir geben unser Bestes.
Soll ich raus aus Berlin endlich? Und wenn ja, wohin?
Okay, dann kannst du dir wieder drei Karten aussuchen.
Okay.
Gleiches Spiel. Mhm. Zunächst einmal die Karte der Vergangenheit. Das ist die 12 der Schwerter. In unserem Fall sind das Schusswaffen auf dem Second Amendment des amerikanischen Gesetzes.
Ihr habt die wirklich personalisiert, ne? Okay, alrighty.
Und das ist natürlich ein sehr drastisches Zeichen. Das spricht auch ein wenig von Gefahr oder Bedrohung.
Und USA.
USA.
Was ein Thema meiner Vergangenheit war.
Man kann sich den Karten nicht widersetzen. Das geht einfach immer von alleine. Entsprechend bist du damit vertraut, was es bedeuten kann, wenn eben in der Vergangenheit und in Wohnsituationen, dass es sich nicht leicht anfühlt, dass man sich nicht richtig wohlfühlt, nicht richtig angekommen fühlt und du sehnst dich quasi nach einer Version, in der das nicht mehr der Fall ist. Und vielleicht hat die zweite Karte die Gegenwart.
Oh, wow.
Gleich
okay.
Direkt darauf gefolgt, die 7 der Schwerter. Auch jetzt scheint sich dieses Problem noch nicht ganz gelöst zu haben und festigt sich.
Ja, ich wollte gerade sagen, kann ich meine Audio-Description. Also, die sieht so aus, das ist so aus der amerikanischen Verfassung, das, der zweite Artikel, so the right to bear arms, mit so einfach Schusswaffen drauf. Aber umgekehrt.
Richtig.
Die Karten waren übrigens alle umgekehrt. Die waren nicht. Okay. Und ich trage auch Schwerter an meinen Ohren.
Was sind das für Schwerter?
Einfach Schwerter.
Einfach Schwerter.
Oder?
Ja.
Ja. Okay, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber.
Kein Thema. Wir sind hier nicht gefangen in den
12 Schwerter.
Ritualen, genau.
Schwerter sind auch von der Farbreihe, das sind das Element. Erstens, das sind die einzigen kleinen Arkana, das waren bisher alles große Arkana. Die symbolisieren Luft, das heißt geistiges. Okay, continue.
Ich bin immer dankbar für mehr Input. Das war tatsächlich auch die Tarotkarten, mich darauf einzulassen. Das hat ein wenig gedauert am Anfang, aber ich fühle mich auch immer wohler damit, mich mit denen auseinanderzusetzen und bin sehr glücklich, heute das erste Mal sogar vor einer Menge die Karten lesen zu dürfen.
Ich habe ja auch einen sehr jungianischen Ansatz. Also ich glaube, Jung hat sich auch viel mit dem Tarot auseinandergesetzt und für mich ist das, also das merkt man sogar jetzt, also ich habe es rebuked, aber ich habe mich ja trotzdem darauf eingelassen, dass es so total so Synchronizität, dass es ja eigentlich so freies Assoziieren ist und dass so diese Ausschlaggeber ein, also ich glaube, das ist auch der Wert des Tarots, dass es so keine Hexenkraft ist, sondern so durch so, das war ja auch ein großes Thema immer bei Jung, so Symbole und so Collective Unconscious, was diese Dinge symbolisieren und dass man dann so eher aus sich selbst schöpft, mit so diesen, an der Hand genommen wird durch Symbole. Ich finde das sehr schön, aber ja, was bedeutet das für die Gegenwart?
Richtig, du hast bereits gesagt, dass die Karte umgekehrt ist, also es ist bietet auch eben einen Weg aus dieser Unsicherheit raus zukünftig. Und du hast ja selbst geöffnet, dass du da verschiedene Überlegungen hast, wie das passieren könnte. Und die Schwerter geben einem aber auch neben der Bedrohung, die sie bringen, immer eine Möglichkeit und quasi das eigene Schicksal in die Hand zu nehmen. Und du kannst hier sehr klar abwägen zwischen den zukünftigen Varianten, die dir bevorstehen, mit der Möglichkeit der Schwerter.
Mhm. Ey, nochmal Schwerter, sorry.
Also es ist wirklich, es gibt keinen Ausweg aus dieser Symbolik, wenn es um deine Wohnsituation geht. Und ich hatte gerade eben schon die Möglichkeiten aufgemacht und das ist ein sehr klares Zeichen, dass es eben wichtig ist, diese zu ergreifen. Also ich würde das deuten als einen Moment, um eben klar eine andere Entscheidung zu treffen. Nicht auf einem Status quo zu bleiben, sondern ja, Mittel, die einem vielleicht in der Zukunft bereitgestellt werden, zu nutzen, um die eigene Lebenssituation zu verändern.
Und das ist auch eine, also die ist aufrecht. Das ist die einzige, die nicht umgekehrt ist. Okay. Interessant.
Ja, dann würde ich noch zu der dritten Frage, wenn du sie schon...
Ja, ich habe die noch nicht... Werde ich zum Bachmann-Preis eingeladen? Irgendwann. Weil ich hab da so ein... Ich glaube, ich muss das mal so in Kontext einbetten. Es gibt so ein bisschen so ein Running Gag, dass ich so, falls das jemals passieren sollte, ich Rainer Götz upstagen wollen würde und mich dann umbringen müsste auf der Bühne. Und deswegen ist das so meine Absicherung dafür, niemals eingeladen, also falls niemals eine Einladung zum Bachmann-Preis kommt, also ja, das kann ich ja nicht verantworten. Weil ich kann, I can't pussy out of it.
Dann werden wir schauen, ob deine vielleicht Drohung, könnte man das verstehen, sich bewahrheitet. Magst du wieder drei Karten ziehen?
Ja.
Gut, die erste Karte, die Karte der Vergangenheit.
Die Barbara Salisch.
Gerechtigkeit in Form von Barbara Salisch, die vor allem auch wieder umgekehrt ist und dafür spricht, dass in der Vergangenheit eine Klarheit in den Urteilen gefehlt hat und auch eben...
Von der Jury?
Eventuell. Und diese Ungewissheit zu vergebenen Chancen auch beitragen kann. Daneben bietet sie aber auch immer die Möglichkeit, wenn man sich den Fakten der Vergangenheit wieder vertraut macht, kann es ein ermöglichen, in der Gegenwart wieder neue Entscheidungen treffen zu können auf der Grundlage dieser vergangenen Urteile. Und die Gegenwart würde dann mit der 9 der Kelche, das ist ein Dress, auf dem Molotow-Cocktails abgebildet sind. Das ist natürlich irgendwie im Rahmen deines bald erscheinenden Romans-Thema. Der trägt den Titel Molotow-Cocktail-Dress. Und also, ich glaube, eindeutigere Zeichen. Dieses Werk wird jetzt in der Gegenwart festgestellt und die Kelche können auch Erfüllung bedeuten und Genugtuung, was darauf hindeutet, dass dieses Werk dir die Möglichkeit geben wird, Ziele, die du hast, über dieses Buch zu verfolgen, zu erreichen, es zu nutzen, um Veränderungen in deinem Leben zu ermöglichen.
Da ist ja halt aber die Frage mit Kelchen und Gefäßen generell. Und das ist ja auch so eine Leitlinie des Taoismus, dass eine Schüssel am nützlichsten ist, wenn sie leer ist. Und das ist ja hier eine umgekehrte Karte. Und ich frage mich, ob das bedeutet, ob der Kelch voll oder leer ist, weil man mag es immer, wenn der Kelch voll ist, aber er muss sich halt auch entleeren. Aber wenn er leer denn, wenn der Kelch dann leer ist, war so, oh, der volle Kelch hatte so ein bisschen ein je ne sais quoi, ich möchte da wieder zurück. Und dann, wenn der Kelch voll ist, war so, oh, der leere Kelch hatte ein bisschen ein je ne sais quoi, ich möchte da zurück. Und das ist some food for thought.
Auf jeden Fall, ich würde sagen, gerade wenn wir beim Taoismus sind, ist ja eben auch Flusszustände ein sehr relevanter Ansatz. Und genauso ist es eben dann auch mit dem Kelch. Man hat immer das Gefühl, in diesen Zuständen gefangen zu sein, aber es ist ein stetiger Wandel und Fluss zwischen diesen Umständen. Und so geht es dann eben auch hier mit den Schreibprozessen und sowas.
Ist das einfach. Und die Kelche sind ja auch die Farbreihe des Wassers.
Ja, völlig richtig.
Und ja genau, alles muss fließen. Be water, my friend.
Und der Fluss, wo der hinführt, das zeigt dann die Zukunft mit dem Album Fever von Kylie Minogue.
So gut.
Und das ist ein Zeichen unter anderem, sind ja ihre.
Aber das ist die Hohepriesterin.
Ja, richtig. Ich habe den Name. Das ist die Hohepriesterin richtig rum. Und in der Symbolik der Hohepriesterin selbst ist quasi die Möglichkeit, also neue Türen öffnen sich und die Möglichkeit, quasi neue Wege zu gehen. Aber auch immer verbunden zu einem gewissen Grad nicht mit Sünde selbst, aber mit. Begehren auch, und dieses Begehren, das ist natürlich ungünstig, das Herbe,
warte, also kurz ab. Wir können auch kurz innehalten. Let's sit with this. We sit with it.
Perfekt. Dieses Begehren kann auch Überhand nehmen und sich in eine Ekstase umwandeln, und da geht es in sich selbst reinzuhorchen, dass das nicht passiert. Und Kylie hat eine sehr lange Musikkarriere, auch mit vielen, was immer wieder als Comebacks beschrieben wurde. Also es ist.
Sie hat ja auch Krebs, was genau mein Sternzeichen ist. Auch.
Und es ist eben immer auch in dem Sinne ein Kampf quasi gegen Umstände, um sich diese Türen zu öffnen. Ein Kampf gegen das Begehren, ein Kampf gegen die eigenen Hindernisse, die sich einem im Weg stellen. Und in dem Sinne glaube ich, wenn wir berücksichtigen, dass mit dem Fluss sich die eigene Wahrnehmung auch wandelt, würde ich sagen, es ist möglich, dass du eingeladen wirst. Dahin muss jedoch ein Veränderungsprozess stattfinden.
Marktfähiger werden. Ja.
Und vielleicht sich ein wenig da den Normen anbiedern. Und ja, das wäre, glaube ich, meine Deutung.
Die Priesterin symbolisiert ja auch, wenn ich das jetzt richtig rekonstruiere, also mit der jungianischen Lesung Anima. Also es ist eine sehr, sehr, sehr Yin, die Dunkelheit, Anima, das Chaos im Gegensatz zum Hohepriester, Herrscher, Kaiser. Also es gibt ja immer diese Dualitäten in diesen großen Arkana mit den Menschen drauf. Und auch, nee, war das, ja, das, die hatte ja auch auf dem Rider-Waite-Tarot, hatte sie ja auch so Granatapfel an sich und Füchse, aber keine Hunde, so um ihren Thron und symbolisiert auch so Fruchtbarkeit. Aber ich rede ja sehr gerne über Schreiben und über den kreativen Prozess, also ich benutze die ganze Zeit so Geburtstermini. Dass man das, ich bin ein Wessel und dann bin ich die Hebamme für die Idee und so, alle tragen dazu bei und dass es so ein Empfang ist, ein Empfang im Chaos und so. Und ich mag diese Karte sehr gerne, das stimmt mich positiv, dass das vor allem in Fragen meiner kreativen Laufbahn, nee, nicht Karrierelaufbahn, nicht kreativ, die würde es immer geben, dass das die Zukunft ist.
In dem Kontext, was du gerade beschrieben hast, dass du von Geburt sprichst im Kontext vom Schreiben, hatte mich auch einmal interessiert, welche Bedeutung hat für dich Spiritualität beim Schreiben oder in deinem Schreibprozess?
Eine sehr große. Ich glaube, Spiritualität permeiert so jede Facette meines Lebens. Ich mag den Begriff Spiritualität, ich mag Glauben mehr, also Glaube. Ich sag auch immer, ich bin eine Frau des Glaubens, aber so nicht, ich möchte mich keiner Denomination zuordnen. Eine sehr große Rolle. Ich habe das Gefühl, auch die Künstler, zu denen ich mich immer hingezogen fühle, zum Beispiel so Blade oder Hilma af Klint oder David Lynch, reden auch über den Prozess. Ich glaube, deswegen fühle ich mich auch so im Geiste so verbunden. Die reden immer so egolos über das, was sie machen. Und ich sehe mich da sehr, weil ich habe das Gefühl, es klingt immer größenwahnsinnig für so die NPCs, aber oder für Leute, die nicht Spirit, ne, verstehen. Aber so, wie als hätte man einen Auftrag. Man hat so, es gibt ja diesen legendären Blade-Tweet, don't need to flex on you, I'm just a vessel. Ja. Yeah. Und so redet ja auch David Lynch, der sagt, man fährt die Angelrute aus und dann you're just waiting for the, und dann ist es aber dein Auftrag, das so an Land zu ziehen und möglich zu machen, dass so dieses Baby kommt, dass es da ist und so jeder Akt des Schaffens auch ein Baby machen, also ein buchstäbliches Baby, also so ein sehr, sehr spiritueller und ich liebe den Schöpfungsakt, ich finde, das ist das Lebensbejahendste, was es gibt und ich finde auch so dieses Michelangelo-Prinzip von so, ich sehe im Marmorblock einen Engel, den ich befreien muss und ich arbeite nur Gott zu. Ich finde, das ist super. Also ob man jetzt an Gott glaubt oder nicht oder wie man es nennen möchte, wenn man Kunst macht, das Ego dann nach hinten anzustellen und zu sagen, so, ich möchte einfach, dass etwas existiert und deswegen habe ich auch oft das Gefühl, dass auch so die Kunst, die ich sehr mag, in jeder Sprache oder Dinge sind immer haben so einen sehr intakten moralischen Kompass, was es nicht moralistisch oder werten oder irgendwas macht, das ist auch ein großer Unterschied und das spielt eine Riesenrolle. Ich habe auch das Gefühl, dass Molotow-Cocktail, du hast ein sehr moralisches, aber nicht moralisierend, großer Unterschied und das ist mein Arbeitskredo. Ich versuche so horizontal wie möglich auch mit den Leuten zu arbeiten, mit denen ich arbeite.
In dieser Zusammenarbeit ist der Schreibprozess dann eben auch in dem Sinne ein Kompass für dich, ein Glaubenskompass oder würdest du da nicht mitgehen?
Das auch nur ein Wessel. Also ich mag es ja auch interdisziplinär zu arbeiten, eben weil ich denke, dass so die Ausdrucksform, natürlich bei vielen Sachen brauchst du auch technisches Know-how, aber Schreiben ist da so niedrigschwellig. Oder zum Beispiel beim Theater, eine Produktion auch so, braucht nicht, also weniger technisches Know-how, aber so institutionelles Backing. Also du brauchst den Ort. Bla bla bla, klar, man könnte jetzt sagen, Welt ist eine Bühne, Homo Ludens, wir haben alle Spieltrieb und so weiter, aber ich meine wirklich, um etwas zu. Aber Schreiben ist mir, ich mag es nicht, ich mag den Akt des Schreibens nicht. Der ist, ich finde, es ist wie Sport machen, es ist wie so Gewichtetraining. Ich weiß, ich muss das jetzt machen, damit ich das bekomme. Im Falle von Gewichte keine Osteoporose mit 60. Es ist sehr wichtig, also vor allem für Frauen. Gewichte eben. Und beim Schreiben ist es so, ich muss es jetzt machen, weil sich das so, ne, wenn ich dieses Buch oder das Stück habe, dann muss ich das schreiben. Und ich hatte so einen riesen Frustpunkt und da hat mir meine Freundin Ricarda Messner, die richtig cool und toll ist, Shoutout Ricarda, meinte dann so, ich habe so rumgeheult und war so, oh, aber es ist in meinem Kopf, habe ich genau, und das überträgt sich. Und sie war so, Schreiben ist immer nur ein Versuch der Annäherung, diesen Spalt zwischen was in deinem Kopf ist und was dann materiell da ist, so gut wie es geht, zu schließen. Ich fand das wunderschön. Und deswegen, ja, das ist halt, also so das Schreiben, ich mag es nicht, kein Bock. Es ist eine unglaublich einsame Aktivität. Und und vor allem meine Tätigkeit im Bühnen- und Performance-Kontext hat mir gezeigt, wie viel Kraft und Schönheit ich eigentlich draus schöpfe, mit Leuten zusammen was zu arbeiten. Und dann sind wir alle Hebammen. Aber Schreiben ist so einsam. Und ich mag das nicht, aber ich muss es machen.
Verstehe. Und dann nimmst du denn beim Schreiben etwas, um aus dieser Einsamkeit rauszukommen? Also redest du häufig über deine Texte mit Freunden?
Ich bin, wie bei so vielen Sachen, der Meinung, you just gotta take it. You just gotta take it. Weil ich finde es auch aus spiritueller und Glaubenshygiene wichtig, you gotta take it, weißt du? You gotta take the good with the bad, the happy with the sad, und so weiter. Und ich rede drüber, Lisa kann das bestätigen, eigentlich alle, die anschauen, kann das auch bestätigen, so, ich habe ein großes Bedürfnis, darüber zu reden, aber meistens nicht über so die emotionale Nukleus der Sachen, sondern so eher konstruktiv, wie komme ich dahin? Und so, ich habe hier einen Knackpunkt, wie komme ich dahin? Kannst du dir das angucken? Weil ich glaube, ich habe schon eine große Klarheit bei was ich ausdrücken möchte, wenn ich mich dann in die Idee verliebt habe. Sagt David Lynch auch immer, you gotta be in love with the idea. Und es ist so, es stimmt, und dann muss man halt manchmal seine Freunde konsultieren, wie die Beziehung, wie man nicht reinscheißt. Deswegen, you just gotta take it. Das ist wie, keine Ahnung, ja, Gewichte heben. Es gehört dazu. Muskelkater gehört dazu. It is what it is. Aber Pausen sind gut. Man muss ja auch beim Trainieren Pausen machen.
Ruhe und Erholung. Und damit ich dich auch gleich in Ruhe und Erholung entlassen kann, noch eine kleine letzte Frage. Und so klein ist sie vielleicht nicht. Welche Rolle oder welchen Ort hat für dich Glaube oder Spiritualität im Internet?
Oh, ich habe mal ein Stück, eine Performance, installative Performance namens Cyber Angel gemacht. Am Gorki, es ging genau darum, es geht um Cyberspiritualität und also erstens im Internet diese krasse Ästhetisierung von Ikonografie. Damn, Katholiken und Orthodoxen, they know it's good. They know it's good. Und diese Bildsprache der Huldigung oder der Anfertigung von Schreien hat sich auf so eine geile Art aufs Internet übertragen. Aber was das Internet noch zu einem potenteren Raum macht, und wenn ich über das Internet rede, dann rede ich Prä-Algorithmisierung, Prä-Apocalypse, ist, dass es so ort- und fleischlos ist, dass man schon wirklich so von Pneumatologie, was ja die Wissenschaft des Heiligen Geistes ist in der Theologie, reden kann, weil es ist so immateriell und ich bin mir sicher, dass es ganz viele Leute gibt, die viel schlauer sind als ich, die da, dieses Portal zur Hölle hat leider Donna Haraway aufgemacht. Mit dem Cyborg, das war doch Donna Haraway, ne? Cyborg Manifesto, ja. Genau, dass diese und dann halt auch das Ding mit so Leib-Seele-Komplex. Und für mich persönlich, wenn ich jetzt nochmal in so Internet reingehe, Fragen der ethnischen Identität, weil ich bin kurdisch-alevitisch, was eine extrem politisierte Art und Weise ist, auf die Welt zu kommen und wahrgenommen zu werden. Aber dadurch, dass ich so im Internet sozialisiert wurde, vor allem kulturell sozialisiert wurde, habe ich das Gefühl, dass ein riesiger Bestandteil meiner kulturellen Identität einfach auch durch diese Dezentralisierung, so diese Dezentralisierung von so Nationalfragen, und ich möchte jetzt nicht wie so eine apolitische Diaspora-Göre klingen, ich sage das nicht im Sinne von so, ja, lass mal die Kurdenfrage sein, sondern überhaupt nicht, ich bin auch nicht nur schlechte Theaterperson, ich bin auch schlechte Kurdin, ich möchte daran arbeiten. Das ist aber ein Thema für, wenn ich eine Quarter-Life-Crisis habe, das kommt noch, das ist immer so bei allen Kurden, die hitten dann so, keine Ahnung, 27 und so, jetzt werde ich Kurde.
Noch in der Zukunft.
Ja, und dann geht's nach. Nee, das ist eher für White People, dann so direkt nach Rojava. Ich, Es spielt eine riesige Rolle, allein schon, weil es immateriell ist. Und je mehr sich Menschen mit Immaterialität anfreunden als Konzept und als Denkweise, desto mehr nähern sie sich einfach auch Pneuma und dem Geist an. Ergibt das Sinn? Ich habe das Gefühl, ich sehe gerade Turbo-Schizophrenie. Jetzt habe ich den Faden verloren. Vielleicht auch ganz gut.
Ich bin dir sehr dankbar trotzdem für deine Antworten und ich konnte ihnen auch definitiv viel abgewinnen. Ich habe auch selber noch viel über meine eigene Tarot-Praxis gelernt von dir. Da bin ich dir auch dankbar für.
Lies Man in the Symbols.
Ich, oh Gott, ich schille auf.
Jetzt so jung wie so eine weirde. Ich habe mal noch eine Gegenfrage, wenn ich das darf.
Auf jeden Fall.
Ihr habt es ja wirklich personalized für jetzt diesen kurzen Slot. Erstmal Dank, also wie schön, das habt ihr jetzt auch nicht nur für mich gemacht, sondern auch damit es geiles Programm ist, aber so, wie, ich möchte den Aufwand mal wirklich wertschätzen, das ist richtig geil. Guck mal, hier ist so Kylie, hier ist so Molotov Cocktail Dress, das ist alles selbst gefotoshoppt und so, hier ist Barbara Salisch und ich... Darf ich die Karten behalten?
Auf jeden Fall.
Ja, okay, das ist richtig cool, dass ich das gemacht habe. Und ich habe, ja, danke, das ist ein schöner Programmpunkt. Und lila ist die Farbe der Spiritualität und Perversion.
Vielen Dank fürs Interview.
Ja, danke dir, Clemens.